Der Retro-Kompott-Stammtisch. Hier treffen sich jeden Freitag ab 21 Uhr Podcaster des Retro-Kompott-Teams, Hörer und Fans zum lockeren Talk über ihr Hobby. Die erste Stunde des fertigen Stammtisches wird hinterher allen Hörern des Retro-Kompott-Kanals kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette Folge gibt es für alle Unterstützer bei Patreon und Steady. Jeder kann mitmachen, kommen und gehen. Wie an einem echten Stammtisch. Mal schauen, wer sich heute alles eingefunden hat.
Einen wunderschönen guten Abend da draußen an den Empfangsgeräten und natürlich auch an die Leute, die hier bei Twitch uns zuhören. Hier ist der Retro-Kompott Audio Stammtisch, Ausgabe Nummer 140. Es ist der 1.10.2021. Es ist 21 Uhr abends und ich schaue mal hier in unsere Runde auf Teamspeak und als erstes begrüße ich ganz, ganz lieb den der Hass, alias Marcel.
Guten Abend.
Dann ist Maniac242 alias Michael auch wieder dabei.
Servus zusammen.
Der Ingo alias Pagevoll2000.
Ja, hallo, endlich bin ich mal nicht allein am Anfang.
Heute auch früh dabei Sierra76 alias Micha.
Hallo zusammen.
Und momentan der Letzte in der Liste, aber dabei wird es natürlich nicht bleiben. Der Stammtisch ist ja belebt und die Gäste kommen und gehen. Momentan ist das Schlusslicht Sky76 alias Bernhard.
Ja, servus aus Graz, der Hochburg der Kommunisten.
Was wollte ich auffallen?
Kleiner Insider, bei uns war vor kurzem eine Wahl und mit ziemlich seltsamen Ergebnis.
Gut, aber wir wollen hier über Spiele reden und nicht über Politik. Das können andere Stammtische gerne übernehmen. Was gibt's bei euch Neues? Habt ihr irgendwas ganz, ganz Tolles, Retromäßiges diese Woche gemacht? Oder war es eher eine normale Retro-Woche für euch?
Das Spannendste bei mir war eigentlich das Päckchen, das ich am Mittwoch bekommen habe. Das hat mir einiges an Arbeit beschert. Das Patreon-Packer, das ist diesmal etwas früher gekommen, weil ein ganzer Haufen Spenden mit dabei war. Der Stelle möchte ich mich auf jeden Fall nochmal an PowerLord-X bedanken, falls er zuschaut. Der zwei Spiele beim Retro-Bingo gesponsert hat. Eins davon ist auf jeden Fall Kandidat für den Schrott zum Sonntag. Der kriegt auch sein eigenes Special dafür diesmal. Und ein zweiter anonymer Spender hat mir 5 Spiele zukommen lassen, die ich jetzt noch einzeln reviewen werde für die nächste Gala. Da ist aber auch mindestens ein Spiel dabei, da sage ich von der Verpackung her schon, meine Güte, das hätte ich freiwillig nicht angefasst.
Ja, bei mir ist auch ein Packerl angekommen und zwar bin ich jetzt tatsächlich, zwar noch nicht vollständig, weil falsches Netzteil, in den Club der Mister-Besitzer eingetreten. Ich habe das Terra Signano Board und ich habe mir ja von Retro Man Cave, von dem Neil Thomas, das Mister Multisystem bestellt und ja, also dieses Nano Board, das muss man sich ja dann extra dazu bestellen. Aber ich werde auch bei der deutschen Seite, die mir da im Chat empfohlen wurde, die ja da auch sehr liebevoll gemanagt wird, vielleicht auch noch einen zweiten Mister bestellen. Und den einen, der kommt dann so quasi unter den Fernseher und der andere kommt ins Zockerzimmer. Aber ich habe ihn noch nicht ausgepackt, weil das hebe ich mir dann für später auf. Ja, bin schon gespannt. Also wahrscheinlich werde ich dann irgendwann nur mehr Mister spielen und die anderen Sachen gar nicht mehr. Aber ja, mehr so Hardware-Spielereien bei mir. Und ich habe auch für den Amiga 600 einen RGB zu HDMI-Adapter mir zusammengebaut. Ziemlich cooles Teil. Das benutzt einen Raspberry Pi Zero, um die RGB-Signale für HDMI aufzubereiten. Gibt es dann auch mit so Einzelteilen, dass man da richtig ganz elegante Flachbandkabel im Inneren nur verlegen kann.
Ich meine, ich habe da ein Video gesehen auf YouTube. Ist das so eine Anleitung genau, dafür gewesen,
also,
oder?
Genau, also der Jan Beter, der hat das, glaube ich, auch genau dasselbe Teil. Und das ist so eine Platine, die vom ANSK-Forum entwickelt worden ist. Oder ich glaube, die Platine ist Open Source, aber sozusagen gedruckt oder bestellt hat das jemand aus dem ANSK-Forum. Und von denen habe ich mir das dann auch bestellt und habe dann eigentlich alles nur mal zusammengestöpselt, irgendwas auf die SD-Karte draufgespielt. Haben wir gedacht, das wird garantiert nicht funktionieren. Und es hat auf Anhieb geklappt. Ich war absolut hin und weg und hatte ein wunderschönes Bild auf meinen kleinen portablen HDMI-Monitor gemacht. Und ja, dann war ich wieder zufrieden und habe es wieder ausgeschaltet. Was ich gespielt habe, müsste ich jetzt nochmal überlegen. Ich habe, das ist aber auch schon länger her, ich war ja schon lang nicht mehr beim Stammtisch dabei. Ich habe Chips Challenge gespielt. Und zwar die Lynx-Variante auf dem, wie heißt es, diese Kollektion, dieses Teil, was es da gibt. Evercade. Ja, genau. Da gibt es so eine, gibt es zwei so Lynx-Module und auf einem sind ja auch ganz viele Spiele dabei: Chips Challenge, California Games, Blue Lightning und so weiter. Und ja, das habe ich jetzt eigentlich so mal zum ersten Mal gespielt, aber ja, habe dann auch irgendwann wieder aufgehört. Also, ich finde, es ist nicht so ein packendes Spiel wie Lemmings oder so, wo man halt unbedingt weiterkommen will, sondern manchmal sind die Levels leicht, dann kommen wieder Levels, die sind extrem schwer und da ist man dann doch schon irgendwann einmal ein bisschen frustriert und legt es dann wieder auf die Seite. Aber ja, und die Musik ist, glaube ich, das Schlimmste, was ich überhaupt je erlebt habe bei einem Computerspiel. Also, falls jemand Chips Challenge, diese Originalversion, ich weiß nicht, wie die anderen Versionen sind, aber das ist unerträglich, also das ist die schlimmste Musik der Welt. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres.
Wir können den Christian noch in unserer Runde begrüßen. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend zusammen.
Guten Abend.
Guten Abend. Guten Abend.
Ja, die Lynx-Sachen, muss ich ehrlich sagen, die habe ich mir alle noch nicht so genau angesehen. Es gibt ja auch einen schönen Chor für den Mister, aber habe ich mir wirklich noch nicht so wirklich zu Gemüte geführt.
Ja, der hat ja auch eine ganz schlechte Auflösung. Wahrscheinlich ist da sogar die Amiga-Version oder irgendwelche anderen 16-Bit-Versionen besser vom Look. Es gibt ja dann auch noch so eine PC-Version, die von Microsoft programmiert wurde, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Die hat aber ganz komische Grafik irgendwie. Also es schaut ein bisschen so aus wie so ein Windows-Spiel, so ein frühes, also so Minesweeper-Optik irgendwie. Aber dürfte angeblich recht spielbar sein, ja. Ja, aber Lynx, das war auch, ich habe mir auch irgendwie mehr vom Lynx irgendwie erwartet. Jetzt jaulen sicherlich die zwei Zuhörer auf, die Lynx-Fans sind. Aber, also ich will den Lynx lieben, weil der ja auch von Amiga-Entwicklern mitentwickelt worden ist. Und damals ja auch tolles Gerät war, aber die Auflösung ist halt total gering. Also das ist wirklich schon sehr limitiert.
Hast du denn Lynx auch umgebaut oder ist es auch noch original?
Ich habe es ja über dieses Evercade, also über diese Retro-Konsole, wo man hinten die Module austauschen kann. Genau. Da habe ich ja habe da so 1, 2, 3, 4, 5, ja knapp 10 Stück oder vielleicht sogar 12 ungefähr. Und zwei sind eben Atari Lynx Collection Cartridges und es sind interessante Spiele dabei, aber es ist auch irgendwie so, wenn die Spiele alle so leicht zugänglich sind, dann ist es halt auch total leicht, die Spiele zu switchen und von einem zum nächsten zu flüchten. Und dann ist auch nicht so leicht, bei einem Spiel einmal dran zu bleiben. Also psychologisch jetzt betrachtet.
Meinst du, weil nachdem die Lynx ja nur emuliert wird auf dem Evercade, dass vielleicht auch durch die Emulation irgendwas kaputt geht, grafisch oder soundmäßig?
Oder sicherlich sein, ja. Ja, es ist ja auch, wahrscheinlich ist es auf einem Original-Display, schaut es wahrscheinlich auch besser aus, so ähnlich wie beim Game Gear. Weil da die Spiele auf der Emulation spielt oder Game Boy, dann sind halt die Pixel auch so hart und man hat nicht diesen Nachwischeffekt und hat halt nicht das Feeling. Also ich glaube, da geht sicherlich viel verloren, ja, weil die Pixel, die sind so übertrieben knackscharf, das ist halt fast nicht zu ertragen, finde ich halt. Aber der Ton ist halt, also die Musik ist einfach schlecht, die Melodie, also ich glaube, da hilft auch oder da verhaut auch die Emulation nichts mehr. Das ist einfach sehr gewöhnungsbedürftig, sagen wir mal so. Ja, was habt oder was habt ihr so gespielt sonst noch?
Ja, gut, bei mir geht's relativ schnell. Ja, bei ihm geht's schneller. Nee, ja. Bei mir geht's relativ schnell, es ist eigentlich nur Loco Roco gewesen. Zu was anderem bin ich tatsächlich nicht gekommen die Woche.
Ja, ich habe auch nur die Sachen jetzt gezockt, die ich am Montag am Mr. Monday gezeigt habe auf dem Apple II, also auch auf dem Mr. Und Dienstag haben wir Runaway 3 weitergespielt. Und nebenbei habe ich dann abends nochmal zu modernen Spielen gegriffen, zum FIFA 22 auf der Xbox One X, wo ich mittlerweile auch herausgefunden habe, dass die coolen neuen Funktionen auf der alten Konsole gar nicht gar nicht im Spiel zu sehen sind. Die sind dann wirklich erst auf der neuen Generation der Konsolen auch zu sehen. Das fühlt sich halt eben wirklich an wie ein erneuter Aufguss von FIFA 21. Und dann habe ich immer noch weiter an meinem Yakuza Zero weitergespielt. Bin jetzt bei ungefähr, ich glaube, 140 Stunden und habe das letzte Kapitel immer noch nicht angefangen, weil ich vorher noch diese ganzen, ich habe jetzt fast alle Minimissionen und es gibt ja so zwei Wirtschaftszweige in dem Spiel. Man spielt ja zwei Hauptcharaktere. Der eine Hauptcharakter baut so ein Nachtclub-Universum auf, sage ich jetzt mal so im überspitzten Sinne. Und der andere ist Immobilienhändler und das habe ich jetzt bei beiden zum maximalen Level aufgerüstet quasi, dass sie jetzt richtig viel Geld verdienen. Und jetzt klappere ich noch diese Einzelmissionen ab, die ich noch vom Ende abklappern kann. Und dann starte ich dann auch endlich dann das letzte Kapitel. Aber meine Charaktere sind schon, die sind so weit aufgerüstet, wenn ich da irgendwo in einen Kampf reinkomme, da dreimal Knopf drücken, dann ist der Kampf beendet.
Wobei, bei mir stimmt es nicht ganz. Eine Sache habe ich jetzt vergessen. Ich habe gerade vor dem Stammtisch noch ein bisschen rumexperimentiert mit der DOS-Box und habe Bruce Lee für einen PC Junior zum Laufen bekommen. Ich muss sagen, der ist gar nicht mal so schlecht geworden. Also er schaut auch aus meiner Sicht sogar einen Tick schöner aus als auf dem C64er. Da würde ich auch noch unbedingt noch so ein Video aufzeichnen dafür.
Ist das ein Originalprogramm oder ist das reprogrammiert
worden? Nee, das ist original. Also Robin hat mir mal so eine Collection geschickt mit alten DOS-Spielen und da war das mit drinnen. Die Diskette hat aber nur so einen selten dämlichen Kopierschutz, dass es ein bisschen gedauert hat, bis ich eine Version gefunden habe, die ich spielen konnte. Und ich habe jetzt einfach mal ausprobiert. Die normale DOS-Version mit CGA-Grafik ist Grütze. Die schaut einfach nur schlimm aus. Aber die PC-Junior-Version, die ist richtig toll. Der Sound ist halt jetzt nicht überragend, aber das war am 64er auch nicht. Das Spiel selber ist aber nicht so hakelig mit einer Steuerung wie am 64er. Und es schaut von den Farben her einfach deutlich schöner aus, weil die Farben nicht ganz so geerdet sind. Also die strahlen etwas mehr. Das hat mich jetzt ganz relativ begeistert. Ich muss es halt nur mit einem echten Joystick spielen, weil der aus irgendeinem Grund keine Tastatursteuerung zulässt. Und bei meinem Gamepad will er unbedingt dann den Analogstick verwenden. Also habe ich jetzt den Competition Pro angeschlossen und mit dem ging's. Mit dem lässt sich richtig gut spielen.
Danny, ich wollte noch mal gerade was zurückkommen auf deinen Yakuza Zero. Ich habe ja mal gerade mal geschaut bei How Long to Beat und den Completionist, der braucht 138 Stunden. Also bist du schon über den Completionist drüber.
Ja, ich muss mal gucken. Einige Sachen werde ich da auch nicht schaffen. Weil ich tue mich, habe ich ja schon mal beim anderen Stammtischen erzählt, ich tue mich mit einigen dieser Minispielen tue ich mich wirklich sehr, sehr schwer. Und da gibt es auch noch ein Minispiel, das basiert so ein bisschen auf dem Zufallsprinzip. Und da habe ich bisher immer nur dieselben Charaktere bekommen. Jetzt weiß ich nicht, ob das, soweit wie ich das gelesen habe, liegt das nicht daran, weil ich irgendwas noch nicht freigeschaltet habe, sondern dass es einfach so zufällig ist und man muss das dann halt eben extrem lange spielen. Und dann habe ich auch schon mal gesagt, dann beim die anderen beiden Sachen, wie das Karaoke dieses, wo man tanzen muss in der Disco, da bin ich einfach zu dämlich für. Also ich hab das ja mal probiert mit den japanischen Liedern da bei der Karaoke. Ich dachte, okay, Musik, das geht noch irgendwie. Da musst du irgendwie, aber die Lieder sind halt so komisch. Und,
ja, aus den 80ern halt.
Ja, aber ich komme da überhaupt nicht rein dann habe ich auch gesagt, ja, okay, die 100%, die werde ich dann bei dem Spiel definitiv nicht schaffen. Also dann ist es halt so. Den Rest habe ich aber eigentlich ganz gut gemeistert. Also gibt es ja noch so diverse andere Spielchen, die da auch sehr, sehr cool gemacht sind, wie zum Beispiel das Dart und das Billard, die gefallen mir wiederum sehr gut.
Ja, aber Respekt. Also ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, maximal 50 Stunden damit verbracht. Das ist schon heftig.
Ja, ich will halt die ganze, das Interessante bei dem Spiel ist halt, wenn du diese ganzen Seitenmissionen mitnimmst, dann kriegst du halt noch weitere Hintergrundinformationen zur Hauptstory. Und deswegen habe ich mich da überhaupt dann so verbissen, weil wenn, bei mir ist es halt so, wenn ein Spiel eine gute Story hat, dann will ich da auch wirklich alles von irgendwie mitkriegen. Und das ist da halt dann eben der Fall.
Ja, ja, gut. Das ist die Story von Teil 0, die war echt gut. Weil die erzählt ja halt auch dann die ganze Geschichte, wie es dann halt zu Teil 1 kommt, dann im Prinzip. Ich glaube, ohne Teil 0 ist die Geschichte von Teil 1 gar nicht so gut.
Hallo Robin.
Ja, hallo Robin. Moin.
Hallo Robin, moin.
Hallo.
Hi Robin.
Hallo.
Na, Moment.
Hallo.
Kennt ihr das Video mit Darth Vader im Todesstern, wo er die Rolltreppe hochfährt? So fühle ich mich gerade.
Wieso?
Alle hallo, 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 hallo. Kennt ihr das Video? Das ist, ich glaube, kein Zeichentrick. Das ist irgendwie Robot Chicken, wo... Ach nee, das ist der Imperator. Nicht Darth Vader fährt die Treppe hoch, sondern der Imperator fährt die Treppe hoch. Und dann kommen immer die Stormtrooper vorbei und sagen, My Lord, Stormtrooper, My Lord, Stormtrooper. Und dann fährt er weiter. Und du musst das 50 Mal sagen und irgendwann rastet er aus. Tue ich aber nicht. Ja, ich komme gerade von einem Fototermin und leiste mir den Luxus, euch jetzt zuzuhören und nebenbei meine Fotos zu bearbeiten.
Darfst du sagen, wen du geschossen hast?
Ja, eine private Vernissage.
Ah, okay.
Gestern habe ich das Filmfest fotografiert und Patrick ist gerade dabei, bei einer anderen größeren Veranstaltung in Hamburg zu fotografieren. Ich weiß gar nicht, ist er schon wieder da? Nö, der ist noch nicht wieder da, ne?
Nee, ich mache den Stream.
Nee, der kommt da wahrscheinlich in einer halben Stunde oder Stunde, kommt da auch noch mit rein.
Ja, ist ja auch schön, dass es dann halt auch mal wieder jetzt so Aufträge gibt.
Ja, das hat, wie gesagt, tatsächlich jetzt 3 Monate gedauert, dass man gefühlt merkt, dass da auch wirklich jeden Monat, dass wieder so 10, 15 bessere Termine mal da sind. Das reicht noch lange nicht, aber besser so als gar nichts. Weil es gibt Kollegen, die haben in gewissen Branchen, so Leute, die auch auf Messen fotografieren, die haben ja seit wirklich fast seit ein, dreieinhalb Vierteljahren nichts mehr zu tun.
Das Schlimme ist, ich wollte eigentlich unbedingt mal wieder auf die CeBIT gehen. Und in dem Jahr, wo ich das dann wirklich hundertprozentig wollte, da wurde es dann geschlossen.
Ja.
Ja, und dann kam Corona. Eigentlich haben die das ja wirklich rechtzeitig dann zugemacht, weil es war ein perfektes Timing für die CeBIT.
Nee, die haben die 10 Jahre zu spät zugemacht. Die konntest du die letzten 10 Jahre schon vergessen.
Okay, es hätte aber noch schlimmer kommen können. Ich war aber auch lange nicht mehr auf der CeBIT. Also das ist schon ewig her.
Hat ja auch ein bisschen an Bedeutung verloren.
Ja, ich hätte jetzt momentan voll Bock auf sowas irgendwie. Wobei, das ist halt auch wieder so ein Kraftakt. Also ich glaube, da muss man wirklich jung sein, um das halt dann zu stemmen. Also zumindest alle Hallen auf der CeBIT zu besuchen. Das, wow.
Habe ich ja irgendwas verpasst? Die CeBIT gibt's doch nicht mehr.
Bitte?
Habe ich irgendwas verpasst oder so? Die CeBIT gab's doch nicht mehr. Die wurde schon Ewigkeiten dicht gemacht.
Ja klar, das schon, aber ich rede halt gerade von der Vergangenheit, dass es halt immer ein Kraftakt war und das würde ich heute wahrscheinlich in der Form nicht mehr schaffen, wie ich das damals gemacht habe. Ich bin da damals ja durch alle Hallen gelaufen.
Durch alle Hallen?
Ja, also zumindest, dass ich mal auch kurz drin war.
Ja, das ja, ich muss ja wissen, was bei den Küchengeräten Neues ansteht.
Das habe ich selbst früher nicht gemacht.
Completionist halt, ne?
Ja, genau.
Ja, 100%.
Ich wollte eine
Platin-Trophäe. Mal gucken, wo es noch Abos gibt.
Ja. In der 12. Halle dann, wo krieg ich meinen Stempel?
Ja, vor allem, du konntest ja früher halt überall auch so Freebies und sowas bekommen. Das war damals eigentlich noch ganz so gang und gäbe. Und da hattest du ja dann wirklich so am Abend hattest du dann so mehrere gefüllte Tüten mit allem möglichen Zeug. Also es war ja, also du musstest ja auch dann was rumschleppen. Und manchmal hatte ich auch das Gefühl,
sag nur mal weiter, ich kann, das ergänzen dann. Mir geht es genau gleich, wenn ich auf so einer Retro-Börse bin, will ich auch immer alle Gänge abgehen, weil ich mir denke, wenn ich gerade irgendwo was verpasse, wo was ist, was mich interessiert, das wäre ganz schlimm, ne? Also, dass man halt wirklich schaut, dass man alle Gänge so einmal abgegangen ist, ne? Und nichts übersehen hat.
Genau.
Und bei Messen ist es ja auch so, man nimmt sich zuerst vor, so, ich gehe das jetzt systematisch durch und irgendwann so auf halbem Weg ist man dann so müde von der ständigen Beschallung und von dem vielen Herumwatscheln, dann nehme ich mir irgendwo einen Kaffee oder was und setze mich wohin und danach weiß ich dann nicht mehr, wo ich schon gegangen bin und wo noch nicht und dann ist eh das ganze Konzept über den Haufen. Also so geht es mir meistens auf Messen, wenn ich nicht beruflich sozusagen selbst dort bin.
Aber ich weiß nicht, also seitdem ich jetzt halt irgendwie über 20 bin, habe ich keinen Bock mehr auf Messen so richtig, weil das ist halt viel zu stressig gewesen immer. Also,
seitdem du 20 bist?
Ich glaube, also so ab 20.
26 Jahren?
Ja, so ab 20, da habe ich aufgehört dann, ich weiß gar nicht, oder Mitte 20, ich weiß nicht mehr. Also du irgendwann.
Bist nur von 14 bis 20 auf Messen gegangen, danach nicht mehr?
So ungefähr, ja. Gut, doch vereinzelt war ich dann auch auf Messen. Auf der Hannover Messe war ich im Studium einmal als Aussteller tätig. Dann war ich auf der Spielemesse in Essen. Ja, und halt der Gamescon, dann auch der Games, wie hieß die in Leipzig? Gamescon? Und die andere hieß Gamescom, oder ich verwechsel es immer.
Genau. Leipzig war Games Convention und.
Genau. Ich war da in Leipzig, war ich bei der ersten damals dabei. Und ja, und dann halt bei der Gamescom halt in Köln. So. Aber ansonsten, ja, und dann halt auf so kleinen Dorfmessen. Da gab es halt auch da manchmal irgendwo so Minimessen. Ja.
Ihr kennt doch den Running Gag, dass wir irgendwann mal erzählten, dass wir auf der Amiga 1992 waren. Das war damals auch tatsächlich in Köln in den Messehallen. Und jeden, den ich darauf angesprochen habe, sagte, da war ich auch. Müsst ihr mal in euch gehen, ob ihr auf der Amiga 92 war.
Ja, klar.
Wie gesagt, jeder, den ich dazu erzählte, sagte, da war ich auch. Das ist echt lustig. Das heißt, da muss eigentlich, die Retro-Gamer sind, waren alle damals da.
Ja, also das Geniale war ja, ich Schade. War ja wirklich auf allen. Also ab 89, 90, 91, 92, ich weiß nicht, wann hat die bis wann ging die? Bis 92, 93? Ich erinnere mich jetzt auch nicht mehr. Auf jeden Fall, ich war halt damals in jeder Amiga-Messe. Später wurde die, glaube ich, umbenannt. Da wurde es dann halt irgendwie eine andere Messe, oder?
Ich war auf einer relativ späten Amiga-Messe und die war schon ganz schlecht. Das war aber auch schon so zu der Zeit, ich glaube 96 oder so, wo halt der Amiga
So lang ging die noch? Also da war ich dann bestimmt auch da. Also auf der Amiga-Messe war ich da wirklich jedes Jahr. Das war halt so eine Pilgerstätte, so ein Mekka damals.
Da sind wir uns dann sicher fünfmal entgegengelaufen.
Ja, wahrscheinlich. Man müsste jetzt mal so eine Zeitmaschine haben, ja, und sich dann halt mal von oben drauf gucken. Dann läuft dann halt dann irgendwie, was weiß ich, der junge Robin da rum und stößt gegen den jungen Ingo. Der Ingo, der pöbelt genau. Den jungen Robin an und sagt, pass doch auf.
Das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht. Das wäre so lustig, wenn man das nachvollziehen könnte.
Ja.
Das wäre cool, ja.
Oder irgendwie anhand von Kameraaufnahmen, Videokameraaufnahmen, aber das ist noch zu selten. Also er hätte es damals schon Handys gegeben und YouTube, ja, dann hätte man ja wahrscheinlich mal auf YouTube recherchieren können, so. Aber das gab es halt damals nicht.
Ich kann ja immer nur erzählen, dass ich auf der, Cebit, war das die Cebit? Doch, das war die Cebit. Ich Chris Sawyer mal kennengelernt habe, weil ich einen Bekannten hatte, der für Eidos gearbeitet hatte. Und der hat mir dann Chris Sawyer vorgestellt. Das muss 95 oder 96, nee, 95 ist Transport Tycoon rausgekommen. Da habe ich mit ihm gequasselt über sein Spiel und habe was angeguckt und dachte damals, oh, ist das so meine Art von Spiel, weil 95 habe ich Shooter gespielt. Aber wenn ich mir da echt überlege, das war ein bisschen blöd, da hätte man wahrscheinlich damals mehr schon machen können.
Nee, ich war auf der Cebit, aber auf den anderen Messen war ich nie. War auch 91 noch nicht, aber 92, 93 ging das bei mir auch los, dass ich zu den Demo-Partys hier bei mir in der Nähe halt eben mitgefahren bin.
Da habe ich leider nie Kontakt zu gehabt. Nie, nimmer nicht.
Ja, ich leider auch nicht. Also immer nur indirekt über jemanden, der wen kannte. Und in Graz hat man ja auch ein, zwei Szenegruppen oder Mitglieder von Szenegruppen. Aber bei den Partys, also ich habe dann mitbekommen, dass halt die Leute immer zur, was war das damals in Dänemark, der Party gefahren sind und noch zu ein paar anderen Messen. Aber ich habe es immer verpasst sozusagen irgendwie, leider. Übrigens, wir begrüßen den Manfred, den MHB75. Servus.
Hallo Manfred.
Hallo zusammen. Hallo.
Servus.
Hallo.
Hallo.
Ihr sprecht gerade über Demoszene, oder?
Jo.
Cool.
Genau, Demoszene und Messen. Also ich war auch sogar noch auf anderen Messen in Deutschland, aber das waren eher so Marketing-Messen. Und das ist so nach dem Motto viel und laut und irgendwann wird einem alles irgendwie über.
Da kann ich noch was beisteuern. Es gab in München mal eine Zeit lang, ich glaube 4 Jahre oder so, eine ganz kleine Messe, die Bits & Fun. Und da habe ich immer hingeschaut. Wirklich eine ganz kleine Messe, aber irgendwie ganz nett.
Bei uns in Graz gab es die letzten Jahre, also bis vor Corona, auch so eine kleine, nette Spielemesse. wo halt auch so Game Developer und Spiele und Cosplay und so weiter halt. Also die war richtig nett. Ich weiß nicht mehr genau, wie die geheißen hat, aber das war sehr schön. Also da war ich zweimal und das war wirklich schön.
Das war damals eher so ein Geheimtipp, habe ich über Leute erfahren gehabt. Und ich habe da nicht weit weg gewohnt. Und naja, ich habe mit einem Eintrittspreis gestanden, waren gerade mal 10 Euro für zwei Hallen. Ich glaube, da kommt man nichts sagen.
Ja, wir hatten das auch in Bremen. Es nannte sich, ich war gerade am Überlegen, wenn ihr einmal erzählen wart. Ich glaube, das hieß Computer- und Videobörse. Ich weiß auch noch, wo das war. Das war bei uns im Stadtteil Fahr, und zwar an der im Bürgerzentrum an der Berliner Freiheit in der Fahr. Und da waren wir auch immer. Und da war das immer so, das war halt ein riesengroßes, so ein Bürgerhaus, halt eben so ein, oben in den normalen Räumlichkeiten, sag ich mal so, waren so die normalen Händler und die normalen Computerleute. Dann in den oberen Etagen waren dann so die Bremer Computerclubs. Da gab es auf jeden Fall den Bremer Atari Club, die haben da mal ausgestellt, und noch so diverse andere kleine Clubs, die es gab. Und unten im Keller waren halt immer die Bekloppten, sag ich mal so, die Nerds. Da war dann, da lief dann auch mal Musik, also Computermusik, und da wurde auch immer hier vom Atari Club organisiert, MIDI Maze wurde da unten immer gezockt. Und die Händler, die da waren, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, das war dann in der, das muss so zu dieser Shareware-Hochzeit auf dem PC gewesen sein. Das waren dann so, ja, kilometerweise waren das so Tapeziertische, wo dann so Shareware-Disketten in so Papphüllen irgendwie drauf lagen.
Ja, klar. Das war tatsächlich mal ein Geschäft. Ich meine, so Firmen wie Pearl sind damit groß geworden, ne?
Und ganz viel hier, ich habe hier ein Spritzenset, damit können Sie Ihren Tintenstrahldrucker auffüllen.
Stimmt. Es spritzt auch überhaupt nicht. Sie brauchen sich keine Gedanken machen.
Ist nein, das ist ganz einfach. Sauber. Das ist ganz sauber. Ist total einfach. Hast du ausgesehen, als wärst du wie ein Farbtopf gefallen und dein Drucker war wie im Arsch.
Genau. Und alles rausgelaufen, weil du diesen Scheiß, den Gumminupsi nicht richtig reingemacht hast oder das Ding falsch gebaut war. Und dann immer, entweder kam gar nichts oder der ganze Drucker ist vollgelaufen.
Ich glaube, ich habe die Spritze mal durch die Patrone gestochen, weil ich so zu viel Kraft angewendet habe. Irgendwas war da mal. War eine Riesensauerei. Und habe ich auch nie wieder danach in meinem Leben gemacht.
Ja, da kann ich auch mitreden. Bei mir war es so, das war damals mein Hewlett-Packard-Drucker, und die nächsten 50 Blätter hatten alle großen schwarzen Streifen, ganz toll.
HP DeskJet 540C war das bei mir, glaube ich.
Bei mir war es 55, passend. Der war gar nicht billig damals.
Nee, billig war der nicht. Aber von der Telekom gab es nur Nadeldrucker. Da musste was anderes her.
Mein erster Drucker war ein NEC P60, und den habe ich dann ganz schnell ersetzt, als mein Vater sagte, er hat jetzt ein bisschen Geld bekommen und er möchte gerne einen Tintenstrahldrucker kaufen. Und dann habe ich ein Epson-Stylus Color bekommen.
Mein erster Drucker war der Star LC2410 oder LC oder wie? LC2410.
C genau. mit den
oder C.
Farbband.
Genau, da konnte er Farbe, ich erinnere
mich. Ja, er konnte Farbe.
Ja, da hat auf dem Farbband waren dann drei, also er konnte in drei Durchgängen sozusagen drucken. Oder nee, der konnte in einer. Nee,
der konnte keine Farbe.
Doch, der konnte Farbe.
Dann hatte ich den ohne C. Gab es den auch ohne C?
Ja.
Dann hatte ich den ohne C. Ich glaube, den mit C hätte ich mir dann, also davon habe ich geträumt, aber den hatte ich dann nicht. Ja, weil ich hatte damals keine Farbe. Das war damals nicht erschwinglich.
Preislich ging das, aber es hat halt Ewigkeiten gedauert, weil der Druckkopf halt dreimal oder viermal drüber gerattert ist über das Bild.
Und es sah nachher so verwaschen aus.
Ja, auf dem C64 ging das. Mein Kumpel hatte das Ding am C64 angeschlossen gehabt.
Ich hatte den damals am Amiga. Also ja, Parallelport, Centronix, die hatten ja alle diese Centronix-Schnittstelle, damals die Drucker.
Aber der Amiga hat ja einen Parallelanschluss?
Ja,
natürlich.
Ja. Ich überlege gerade, stand da explizit Drucker dran oder stand da Parallel dran?
Parallelport.
Ah, okay.
Ja. Ja, also von den Schnittstellen konntest du mit dem Amiga eigentlich ziemlich viel anfangen, fand ich so. Das war schon eigentlich ganz gut.
Waren die Standardschnittstellen damals?
Ja, und der Amiga 2000 später, der hatte ja eigentlich wirklich alles. Also den konntest du ja wirklich in alle Richtungen erweitern, wo du wolltest.
Ja, sogar mit ISA-Karten.
Ja, die Netzwerkkarten, die waren, glaube ich, alle ISA, ne? Die meisten, glaube ich. Nee, Quatsch, die waren auch vorne, die waren dann so extrem lang, ne? Da hatten sie irgendwie vorne, hätte ich jetzt fast gesagt, war das dann eine PC-Karte und hinten drin, war das dann irgendwas mit Zorro 1, was es dann war, ne?
Genau, Zorro 2 war vorne und hinten dran war, glaube ich, ISA. Und beides zusammen ist dann Zorro 3, oder ich verwechsel es jetzt, aber irgendwie so war das, glaube ich. Und wenn du irgendwo eine
eine Brückenkarte, also so ein Bridgeboard drin gehabt hast, dann waren alle Steckplätze hinter der Karte quasi für den PC und dann konntest du dort eben Ether-Karten reinstecken. Dann hattest du quasi einen PC im Amiga drinnen. Aber ja, wer wollte das damals schon, ne?
War ja auch zu teuer.
Ja, aber es gab sogar für den Amiga 500 für diese GVB-Festplatten, die so elegant auf der Seite dazu gepasst haben, sogar für die gab es einen 286er Emulator, also Brückenkarte. Die habe ich sogar noch da original verpackt, aber ich habe es noch nie in den Einsatz genommen. Ich nehme immer vor, dass ich da ein tolles YouTube-Video draus mache, aber ja, muss ich erst einmal die Zeit dafür haben und vielleicht so ein bisschen mich vorher noch informieren.
Verkaufen.
Würde ich auch machen.
Ach, das ist mal, darum geht es mal gar nicht.
Der Mister wird deine Ansicht in diese Richtung noch sehr, sehr stark verändern.
Oh ja.
Ja, mal schauen, ja. Ja, also ich bastle ja auch hin und wieder gern und habe da so Lötstation und alles da auch aufgebaut. Haben wir das ja auch vor, ich weiß nicht, 10 Jahren oder 5 Jahren so mal beigebracht. Und es macht schon auch Spaß. Also deswegen so ein bisschen Hardware herumvorwerken, das hat schon auch was. Aber so ein kleiner, schnuckeliger, kompakter Mister, der alles in einem vereint, das ist natürlich schon Convenience. Die Frage ist, wie oft wird dann das andere tatsächlich dann noch genutzt werden?
Ich kann es aus der eigenen Erfahrung sagen, kaum noch. Weil der einfach so perfekt ist von den Cores, die da sind. Und dann hast du halt eben deine alten Systeme und dazu teilweise auch noch sehr gute Hardware-Implementationen. Also ne, beim C4 habe ich es auch schon mal aufgelistet mit den Modem-Geschichten zum Beispiel oder dass halt eben auch jetzt 1580-Laufwerke unterstützt werden. Jetzt am Montag hatte ich ja mir den Apple II mal angeguckt. Das ist auch Wahnsinn, was da jetzt geht mit der Festplatte. Also da braucht man sich die alten Dinger wortwörtlich echt nicht mehr hinstellen. Das ist wesentlich kompakter, klar, aber aufgrund der Größe, aber auch wesentlich, man nutzt die Sachen auch wirklich effektiver, weil du sagst, okay, heute setze ich mich mal ein CFI, dann habe ich da keine Lust mehr zu, ach, jetzt mache ich mal eben hier eine Runde, gucke ich mir mal eben ein Atari VCS-Spiel an und dann danach gehst du irgendwie, keine Ahnung, dann auf ein Apple II oder so, ne? Das ist halt das Coole an dem Ding.
Ja, was mich total reizt, ist, dass ich dann ein Spiel, also zum Beispiel Outrun, kann ich dann halt in verschiedenen Variationen, da gibt es ja native Implementierung, kann ich Amiga, C64 und alle anderen Konsolen und so weiter parallel, also nicht parallel, aber halt knapp hintereinander durchspielen, wenn ich möchte. Ne?
Ja.
Und für mich war auch das Argument, dass ich eben, weil ich finde, manche Spiele, die ich vom Amiga gewohnt bin oder vom C64, die kann ich nur mit Joystick spielen. Ich habe die PS Vita, die ich über alles liebe. Ich habe sonst so Gamepads und alles. Aber manche Sachen, das ist so in das Muskelgedächtnis übergegangen, das mit dem Joystick zu spielen, das geht nicht. Also ich kann keinen Schmupp. Das kann ich nicht mit, das ist mal zu schwammig, mit dem Daumen da herumzufummeln. Da brauche ich einen Joystick, wo ich dran rütteln kann. Ja, so Arcade-mäßig halt. Ne? Also das geht halt mit einem Gamepad irgendwie nicht für mich. Und bei manchen Spielen, finde ich, geht es ganz gut so über Emulation und mit Tastatur. Also zum Beispiel bei Gods war das wunderbar, weil das so ein langsames Spiel ist, wo es nicht so auf totale Hektik sozusagen gebaut ist. Aber bei vielen Spielen brauche ich halt irgendwie wenig Lag und möchte halt die Wahl haben des Eingabegeräts und deswegen freue ich mich da schon sehr auf dieses Mr. Multisystem. Da kann man dann die originalen DB9 Joysticks auch dranstecken oder eben auch USB-Geräte und ja.
Muss der Core dann auch unterstützen. Das ist halt so der Hasenfuß an der Sache.
Ah, okay. Aber das können die ja wohl, die Amiga-Cores oder so.
Ja,
oder?
Ja, teilweise, aber es ist nicht immer so, dass der aktuellste Core dann angepasst wurde. Ne? Dann hast du halt eben, dann musst du halt eben für die Sachen dann halt einen älteren Core starten. Du kannst ja auch mehrere Cores dir auf der Karte ja kopieren. Ich kenne jetzt aber nicht den genauen Stand, aber es muss halt immer genau angepasst sein. Wenn du jetzt dir aber eine Sache rausgesucht hast, die, wo die Jungs das halt eben auch regelmäßig unterstützen, dann ist das cool. Bei meinem Gerät von dem Antonio hat das irgendwann mal eine Zeit lang, ich hab's jetzt schon lange nicht mehr gemacht mit Original-Joysticks, aber war das eine Zeit lang, waren die aktuellen Cores halt eben nicht mehr angepasst und die aktuellen Cores waren eben um einiges besser als die Cores, die halt eben die Joystick-Unterstützung mit implementiert haben. Und dann habe ich auch gesagt, so, ach, weißt du was, ich lasse es jetzt mal sein. Ich probiere es mit dem Controller aus. Mein Hauptcontroller, den ich am Mister nutze, ist ein alter PlayStation 3 Controller. Ich liebäugle aber mittlerweile auch mit dem 8-Bit-Do dieses Arcade-Board, was die
haben. Arcade, ja, diesen universellen, also den kann man ja auch per WLAN einsetzen, per Bluetooth, nicht per WLAN, per Funk, per Bluetooth und per Kabel. Also der ist relativ universell einsetzbar.
Genau, diese Sega-Controller von 8-Bit-Do, die sind auch super, also gut verarbeitet und so. Und kabellos und gefühlt ohne viel Lag, aber ich müsste mal noch einmal genau anschauen mit so einem Testprogramm. Wahrscheinlich kann der Arne dazu was sagen, wenn er dann einmal da ist.
Bist du auf Marcells Discord?
Ja, ich bin immer nur relativ weit hinten, weil ich so alle 3 Wochen mal dazu kommen, wieder alles aufzuholen.
Ich glaube, man kann ja Nachrichten anpinnen und ich glaube, im Mister-Kanal hatte ich mal es gibt so eine Excel-Tabelle, wo jemand sich da mal wirklich auch hingesetzt hat mit dem Messgerät und gemessen hat, welcher Controller hat jetzt hier den wenigsten Lag und so weiter und so fort. Da kann man das ganz gut nachlesen.
Ah, spannend, ja. Das war für mich dann eben auch ein Argument für den Mister, dass es dann eben auch leichter ist, so quasi Original-Hardware zu nutzen und trotzdem hat man die Möglichkeit, dann am Videostammtisch halt sinnvoll teilzunehmen. Bei mir fehlen ja da ganz viele Geräte oder Möglichkeiten, was zu machen. Wie funktioniert das, dass man sozusagen vom Mister das Bild sieht und gleichzeitig aufnimmt?
Ja, bei einer Capturing-Karte. Ich habe zum Beispiel eine Elgato. Man kann auch was anderes einsetzen, aber man muss das Bild dann halt irgendwie in den Rechner reinkriegen.
Du kannst ja im Prinzip auch einen ganz billigen Konverter nehmen und du brauchst halt einen HDMI-Splitter, dass dein Signal erstmal von dem Mister in 2 digitale Kopien geteilt wird. Das Signal von Mister, das eine geht halt zum Monitor und das andere halt zu dem Aufnahmegerät. Und dann kannst du halt spielen und dann hast du natürlich einen Mörder-Lag durch dieses Aufnahmegerät. Das kriegst du für 15 Euro bei eBay. Dann hast du halt, kannst du dich dabei aufnehmen oder kannst du das aufnehmen, was du machst. Oder wenn du das halt mit dir selbst aufnehmen möchtest, dann brauchst du halt tatsächlich eine Karte, die einen sehr geringen oder fast nicht messbaren Ping hat und dann Latenz hat. Und dann kannst du das halt am Computer auch gleichzeitig sehen. Kann man theoretisch sogar auch spielen. Am PC dann halt, ohne noch einen zweiten Monitor zu haben.
Okay, also das heißt Elgato, aber ich habe ja sowieso schon das Blackmagic-Teil.
Das auch nehmen, oder
nicht? Welchen hast du, den normalen?
Ja, den Nicht-ISO, also den Pro, den ganz normalen.
Ja, das geht wunderbar.
Genau, ja. Mich nervt nur immer die Software, weil die so ein bisschen bloated ist, finde ich. Also für so einfache Anwendungen halt.
Hat denn der auch einen latenzfreien Monitorausgang?
Hat einen Preview-Ausgang. Ja.
Aber im Worst Case, ich glaube, du kannst doch am Mister auch theoretisch ein HDMI, dann theoretisch eine Capturing-Karte anschließen und dann noch einen Monitor am VGA-Ausgang gleichzeitig. Das geht, glaube ich, auch. Ich bin jetzt nicht mal ganz sicher, aber ich glaube, ich hatte das schon mal gemacht.
Das Signal wird, glaube ich, sowohl digital als auch analog ausgegeben.
Ja, ne? Genau, ja. Parallel ausgegeben, ja.
Genau, und da könnte das wäre halt auch dann so eine Lösung, wenn die Capturing-Karte das nicht durchschleifen könnte. Aber gut, du bist ja da mehr als gut ausgestattet. Du brauchst ja eigentlich dann nichts mehr.
Also ich mache das mit Mister auch so. Ich habe ja den großen, den Extreme ISO. Und wenn wir Sachen spielen am Stammtisch und dann nutze ich den Mister dafür, dann spiele ich immer im Preview vom Atem.
Alles aber klar,
auf einem separaten Monitor. Ich habe halt, deswegen habe ich mir auch den großen geholt, damit ich habe zwei HDMI-Ausgänge. Noch zusätzlich zu der USB-Geschichte habe ich halt noch 2 HDMI-Outs, die ich individuell einstellen kann. Und der eine geht dann immer Der eine geht dann immer entweder direkt an den PC, aber halt eben nicht das Webcam-Signal, das USB-Signal, sondern dann wirklich das HDMI-Signal, weil das qualitativ dann doch einen kleinen Tick besser ist. Geht dann da in eine Elgato, da habe ich eine PCI, die 4K Elgato habe ich mir mal günstig geschossen gehabt. Das braucht man aber eigentlich nicht. Also das ist jetzt nur für mich selber, weil ich halt da so ein bisschen nerdig drauf
bin. Eigen bist?
Nerdig.
Ja, ich glaube, USB reicht für mich auch und mit dem HDMI gehe ich dann einfach in den Monitor, dass ich sozusagen ein kleines Extrabild habe.
Genau. Es gibt aber einen Nachteil mit der Atom, das ist das mit der, dass man die Bildwiederholfrequenz festsetzen muss auf 60 Hertz war es, oder, Danny? Dass man halt
der unterstützt nur die Standard 60 oder genau. 50 Hertz.
Du kannst halt nicht dann diese krummen Frequenzen vom C64 oder vom Atari ST, den Schwarz-Weiß-Monitor, irgendwie dann darstellen.
Doch, das geht.
Ja, aber dann halt nur über diese 60 Hertz konvertieren.
Ja, machst du aber im Endeffekt ja sonst auch.
Mache ich ja derzeit auch, weil die Elgato halt auch nur die 60 Hertz kann. Und wenn man ehrlich ist, ich finde, es ist trotzdem halt flüssig. Also ist soweit alles gut. Natürlich, wenn man jetzt Purist ist, ja, dann kann man natürlich auch einen Multisync-Monitor kaufen, der halt dann halt auch so krumme Frequenzen unterstützt. Und das wäre halt dann das Optimum. Aber das ist halt manchmal... Du brauchst halt
einen FreeSync. Und das andere Problem, oder dieses Problem, aber die andere Sache ist ja die, dass die Streaming-Software meistens auch auf 60 Frames dann festgesetzt wird. Bei OBS ist das so, beim Atom, wenn du mit dem Atom direkt streamst, hast du ja auch mehr oder weniger Full HD und dann 50 oder 60 Frames. So, und dann ist das ja dann auch wieder da vorgegeben. Deswegen ist das für einen selber, hol dir, wenn dir das wichtig ist, dann holst du dir halt auch so einen FreeSync oder G-Sync-Monitor. Kann ich auch nur aus eigener Erfahrung sagen, ich habe bisher keinen Monitor gehabt, der das nicht alles konnte. Das klappt wunderbar. Und am Atom halt eben ganz normal Full HD und das stellst du einfach da einmal ein im Mister und dann ist gut.
Gibt es da aktuelle Monitore, die das FreeSync können?
Fast jeder. Muss man drauf achten, okay. Aber die meisten haben das, bei dem einen heißt es FreeSync, beim anderen heißt es G-Sync. Muss man halt mal drauf achten. Und dann muss man halt auch dann das ausprobieren, ob es halt eben funktioniert oder nicht. Es gibt auch Monitore, das habe ich auch gelesen im Forum beim MrFPGA.org, dass Monitore gibt, die haben das dann zwar angegeben, aber dann so ganz spezielle Modis konnten sie halt eben dann doch nicht darstellen. Und naja, muss man jetzt... Ja, FreeSync 2 heißt es, glaube ich, auch das aktuelle. Wurde gerade hier korrigiert.
Das heißt, am besten vielleicht irgendwo schauen, wenn jemand Erfahrungen hat, dass man dann weiß, okay, mit den Cores klappt es mit dem Monitor. Das wäre halt das Beste, wenn da jemand das irgendwo mal geschrieben hätte, welcher Monitor es halt verträgt.
Da bist du irre, wenn du dich da reinliest, weil dann gibt es dann auch die Leute, die sagen, nee, gar kein TFT, das muss eine Röhre sein und dann den und das muss man selber für sich festlegen. Was cool ist, was man auf jeden Fall machen sollte, ist ein Monitor, den du auch drehen kannst, den du halt eben auch hochkant betreiben kannst für die ganzen Arcade-Geschichten. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Das kann ich auch nur empfehlen zu machen. Alles andere ist persönliche Meinung, persönliches Spielgefühl.
Ich habe aus dem Kameraverleih so einen Atomos-Monitor. Die kann man ja auch so wirklich auf ein Stativ draufschrauben und so. Und mit dem werde ich das dann eben versuchen mal. Der kann halt HDMI und SDI als Input. Also
ja, müsste das auch eventuell alles schlucken, ja.
Genau, ich glaube, die sind wahrscheinlich relativ verträglich, was so Frequenzen betrifft. Hoffentlich halt.
Ja, wenn ich zeig da halt an, das ist bildlich hinhaut. Ich habe das einzige Gerät, und das ist auch so ein bisschen ärgerlich, dass das so ist, aber das einzige Gerät, was ich an Atom bei mir nicht rankriege, ist der Ultimate 64, weil der halt eben auch so ein krummes HDMI-Signal ausgibt. Das mag der Atom überhaupt nicht. Und das Ding muss ich, wenn ich es dann capture, muss ich es dann wirklich über die Elgato nehmen. Und da muss ich auch die Elgato 4K nehmen, die interne. Weil die externe Elgato, die ich nicht selber besitze, aber die mir ausgeliehen habe, die kann diese krummen Formate nämlich auch nicht. Das ist keine Ahnung warum, aber wenn du planst, was für einen Rechner dir zuzulegen, kann ich nur die interne Elgato empfehlen. Die ist für den Preis von 240 Euro oder sowas auch wirklich so, dass das preislich in dem Segment geht sich besser.
Also du meinst, das ist diese externe, diese
interne,
flache.
Interne PCI-Karte.
So. Ah, ja, ich habe ja Mac. Also ich habe keinen C leider.
Hallo, redet ihr gerade über Capture-Karten?
Ja.
Hi Arne.
Hallo.
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 Ja, und über Lags.
Ja, also in dem Preissegment, wenn du da so hingehst in die über 100 Euro-Schiene, kann ich dieses Flint 4K Plus empfehlen. Das läuft auf dem Mac zumindest super bei mir. Das kann auch die krummen Herzzeilen von Mister und so capturen und hat auch sehr wenig Lag. Obwohl ich damit auch nicht zocke. Also, aber es hat ganz geringen Lag nur. Aber ich benutze immer das durchgeschliffene Signal zum Zocken dann.
Dieses rote Ding, ich habe das jetzt gerade gegoogelt.
Genau, diese rote kleine externe Karte auf dem Mac mit OBS läuft die wunderbar, weil die hat diesen MPEG, MJPEG-Modus, der viel Lag hat, aber die hat zusätzlich auch diesen, wie heißt es, UB-irgendwas-Modus, der halt wenig Lag hat, der unkomprimiert ist oder weniger komprimiert. Und ja, läuft super. Und ich habe es ja probiert mit dem Mister und so, mit den ganzen, selbst der Atari ST 72 Hertz Bildschirm funktioniert damit im Capture. Er wird dann natürlich irgendwie auf 60 Hertz gecaptured, das heißt, und auch gestreamt und so. Du hast natürlich dann so, wenn du jetzt zum Beispiel Turrican in 50 Hertz capturest von dem Mister Amiga PAL Signal, dann hat das Squalling im Capture natürlich trotzdem so Mikroruckler, weil er captured auf 60 Hertz, aber zumindest kommt das Bild an. Es werden dann halt nur manche Frames verdoppelt halt, wie beim Emulator.
Wow, und das Teil hat ja auch Audio, Line-In und Line-Out.
Genau, habe ich auch schon probiert. Kann man auch ganz gut benutzen manchmal. Und es braucht auch gar keine Treiber. Es läuft so direkt als Standard sozusagen Capture-Device. Aber es kann nicht 4K. Das heißt zwar 4K Plus, aber es kann nur 1080p 60. Es kann aber 4K durchschleifen, aber nicht capturen. Ah,
deswegen heißt es 4K.
Ja, es ist totaler Schwachsinn.
Nee, das ist bei der Elgato aber auch so. Das geht, weil die Limitierung, das ist die Limitierung mit dem USB, dass das technisch nicht geht, habe ich mich mal reingelesen. Du kriegst 4K gecaptured nur mit einer internen Karte.
Weil die Datentransferrate des USB-Bus ist gar nicht erlaubt, ne?
Ja. Genau.
Das dünne Kabel, ja, genau, was da dran ist, also das ist ja, scheint mir ja auch irgendwie so total unrealistisch zu sein.
Das wird wahrscheinlich mit USB 3.2 oder sowas technisch gehen, aber dann musst du halt wirklich auch einen dedizierten Chip haben und nicht nur irgendwie die Leute, die dann anfangen mit, ich habe ein Adapterkabel geholt von USB 3.0 auf 3.2 und jetzt geht's immer noch nicht.
Aber 4K im Stream ist sowieso die Hölle, also... Da musst du schon wirklich Glasfaser zu Hause liegen haben oder direkt im Rechenzentrum sitzen. Ich habe das mal hier probiert von zu Hause aus. Das haut nicht hin. Also es haut schon hin, aber das will man nicht. Also das ist so eine Menge an Daten, die dann da gestreamt wird. Und dazu kommt ja auch noch, die meisten Leute, die gucken, wenn du jetzt so Stream-Sachen machst, ja sowieso nur in Full HD, die gucken das dann, wenn so oder so nicht in 4K. Viele der Plattformen bieten auch 4K gar nicht an als Live-Stream-Funktion. Also da will ich gar nicht drauf hinzielen. Einfach Full HD gucken und dann, ja, dieses Flint-Ding oder Elgato da. Das muss man halt auch selber ausprobieren, was einem besser da gefällt. Also Flint ist, habe ich auch gelesen, soll auch eine sehr gute Karte sein.
Ja, das ist halt dieses Cloner Alliance Flint, das ist so Semi-China. Also es ist schon. Hat schon ein bisschen so auch in Sachen Anleitung online und auch ein bisschen mehr Informationen als jetzt von so der totalen No-Name-Ware. Aber es ist auch etwas dürftig, was da online so zusteht. Und das Wichtige ist bei OBS wirklich, wenn du jetzt das Flint benutzt, da kannst du ja beim Capturen da in diesem Dialog einstellen, welches Format du capturen willst. Und das schalte ich halt immer auf 1080p 60 und dieses Format ist ganz wichtig, weil das Format kann man umstellen, das ist standardmäßig auf MJPEG gestellt und das ist halt nicht so toll, es hat halt viel Lag und hat auch dann so Artefakte bei Rot und so, weil MJPEG bedeutet, dass die Capture-Karte selber jeden einzelnen Frame als JPEG komprimiert und dann diese JPEGs als Einzelbilder praktisch über das USB-Kabel an den Computer sendet. Das Vorteil von diesem Format ist, es braucht nur sehr geringe Datenraten, aber es hat halt diese typischen JPEG-Komprimierungsartefakte. Und die Flint kann halt auch das andere Format, das YUY2, das ist, glaube ich, unkomprimiert oder wesentlich weniger komprimiert als das MJPEG-Format. Und das muss man dann halt immer umstellen, weil von Anfang an, wenn man so reinsteckt, ist immer erstmal das blöde MJPEG angewählt. Und unter Windows konnte ich das YUY gar nicht auswählen, aber auf dem Mac ging's. Ich weiß auch nicht, was das war. vielleicht noch irgendein Bug in Windows oder so, weil die Karten sind ja alle Standardkarten, also die brauchen also die meisten eigentlich gar keine Treiber, zumindest das Flint nicht. Ja. Und übrigens bei diesem Line-In hatte ich dann auch Probleme, weil dieses Line-In und Line-Out, das war dann manchmal übersteuert. Da musste ich also mit einem sehr leisen Signal reingehen, damit es dann nicht übersteuert. Aber ich glaube, das ist auch normal bei solchen Ein- und Ausgängen, dass man da immer mit der Lautstärke so ein bisschen rumhantieren muss. Zum Glück geht das ja mit dem Mischpult dann relativ einfach. Aber ja, er captured natürlich den Sound auch von HDMI. Also ich bin damit jetzt inzwischen sehr begeistert, muss ich sagen, davon, für den Preis.
Ja, das mit dem Sound ist natürlich ein Problem. Das hängt wahrscheinlich mit der Impedanz immer zusammen, ne?
Ja, genau. Aber du kannst damit ziemlich viel so leisten, ne? Du kannst einen anderen Sound auch einspielen. Du kannst auch den natürlich über HDMI natürlich auch den Sound capturen und so. Und dann zusammen mit diesem komischen Mac-Programm von Woke Amoeba, dieses Loopback-Device, was man sich kaufen kann von Amoeba, dieses Loopback-Programm, dann hat man echt ziemlich viel Kontrolle darauf, was gecapt, was und wie verschieden Audio und Video kombiniert wird und dann auch in Verbindung mit OBS. Also das habe ich mir auch gekauft, das Loopback, aber es hat auch irgendwie $150 gekostet. Das ist alles so arschteuer irgendwie auf dem Mac, die ganze Software. Aber es war auch, ist auch sehr nützlich gewesen.
Naja, da du den Atom Pro ja hast, würde ich über den Atom gehen. Ich würde gar nicht eine Capturing-Karte nehmen. Das Ding über den Atom benutzen und über den Atom kannst du ja dann auch über den Audiomischer, kannst du ja dann auch dann dementsprechend dann den Ton direkt vom HDMI-Signal einfach nehmen. Das klappt wunderbar.
Ja, stimmt. Im Atom kann man ja auch das genau ein- und ausschalten, ob er den Ton jetzt von dort nehmen soll oder von extern.
Genau. Beziehungsweise ich habe das bei mir auch so. Ich habe immer dann den Mister habe ich dann halt eben so auf dem Soundlevel halt eben eingestellt, dass es gut ist, auch wenn ich mal halt dazu dann halt mal eben ins Mikro reinspreche, aber ich habe auch jederzeit, ich schalte ihn auch öfters mal komplett aus, den Ton. Na, das geht halt auch wunderbar. Sollte man ja auch, wenn man so ein Ding zu Hause steht, kann man das dafür auch dann gleich nutzen.
Stimmt, ja.
Und qualitativ wird der Atom wahrscheinlich auch wesentlich besser funktionieren als jetzt so eine Capture-Karte.
Ja, du kriegst halt nur mit dem Atom halt Probleme, wenn du anfängst zum Beispiel so ein altes Super Nintendo oder so zu capturen, weil da die zum Beispiel mit Retro-Tink, weil da die Frequenz dann halt so komisch ist, ne? Es ist dann halt so 50,1 Hertz oder sowas. Wobei, was dann nicht mehr genau dem HDMI-Standard entspricht, dann so, ne? Also, ich weiß nicht, das ist ja das Problem zum Teil bei diesen Karten.
Aber Retro-Tink, konvertiert es das nicht dann eh nahezu perfekt auf die, auf eine 60 Hertz? Oder,
also das
oder
Retro-Tink,
eben auch nur mit Tiering?
Das teuerste RetroTink, was ich habe, das RetroTink 5X, das hat zwei Modi. Einen Low-Lag-Modus, wo die Herzzahl genauso krumm rauskommt, wie sie vom Originalgerät reinkommt. Und es hat einen Triple-Buffer-Mode, der hat dann aber wiederum Lag, ein bisschen, irgendwie 2 Frames oder so, wo es das dann konvertiert, genau wie du sagst, dass es genau dem HDMI-Standard entspricht. Aber ich benutze halt natürlich immer den Low-Lag-Modus und dann hast du halt auch da diese krummen Frequenzen. Aber klar, wenn du das auf Triple-Buffer stellst, dann müsste es mit allem, was HDMI capturen kann, müsste das dann capturen. Und dann hat man auch manchmal wieder so einen verdoppelten Frame hin und wieder und so, weil es dann so einen Triple-Buffer benutzt.
So, also, ja. Liebe Zuschauer auf Twitch, wenn ihr den Rest mitkriegen wollt, dann, wenn ihr noch keine Unterstützer auf Patreon oder Steady seid, dann ist es jetzt an der Zeit, da mal ein Retro-Comfort-Abo abzuschließen, denn dann bekommt ihr auch den Stammtisch in voller Audiolänge zum Nachhören. Aber hier auf Twitch ist jetzt Schluss. Ich bedanke mich bei allen, die heute Abend hier mal wieder reingeschaltet haben und ja, morgen geht's dann in gewohnter Form laut Sendeplan hier auf dem Twitch-Kanal dann wieder weiter. Also macht's gut und schönen Abend noch euch.
Tschüss.
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 Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Aber übrigens das RetroTink 5X, ne, das ist ja so unglaublich genial. Ich bin ja so unglaublich begeistert davon. Ich habe die ganze Woche damit rumgespielt und ich liebe das Gerät. Es ist wirklich so toll. Ich hätte am liebsten noch ein zweites.
Ja, der Typ ist ja auch, finde ich, super nett, der das von diesem Retro-RGB und der macht auch, finde ich, super interessante YouTube-Videos, aber boah, das ist alles so ein Riesengedöns. Ich blicke da teilweise dann immer wieder überhaupt nicht mehr durch oder habe dann wieder 5 Tage später vergessen, was jetzt die beste Konfiguration ist. Und dann muss ich wieder euch fragen da.
Na gut, der Kerl, der das RetroTink herstellt, das ist ja dieser Mike Chi, der ist schon so ein bisschen nicht so ganz nett. Also der wettert bei Twitter da auch immer so rum, was alles scheiße ist und was toll ist und so. Der hat auch so eine Art rantige Persönlichkeit, aber seine Geräte sind echt super. Und das stimmt, bei Retro-RGB werden die ja auch genau getestet immer und vorgestellt und so. Und ich finde, gerade beim Retro-Tink habe ich das gar nicht. Also da gibt es so wenig Settings nur. Das ist fast wie beim Mister so, halt auf das Wichtigste heruntergebrochen. Da muss man sich eigentlich nur entscheiden, will ich Scanlines oder nicht, will ich den Low-Lag-Modus oder halt diesen Triple-Buffer-Modus. Und dann gibt es noch so ein ganz paar andere Optionen, ob man jetzt halt einen weichen Filter oder einen scharfen Filter haben will, also die Pixel scharf oder weich gezeichnet. Und so ein bisschen kann man noch auswählen, welches Seitenverhältnis man will. Ich habe das halt immer auf normal 4:3 gestellt. Also es ist wirklich ganz wenig nur beim RetroTINK 5X. Kann man sich halt voll aufs Zocken konzentrieren.
Ah, ich meinte ja, glaube ich, auch nicht den RetroTINK, sondern den Bob von RetroRGB.
Also den kenne ich nicht. Ich kenne sonst nur OSSC und das ist wohl, da kennt sich Danny, glaube ich, besser mit aus, wie das funktioniert. Ich habe mir jetzt halt den RetroTINK gekauft, nicht das OSSC. Oder was meinst du mit Bob?
Nein, der Typ, der immer da diese Interviews macht, zum Beispiel auch mit dem FPGA zum Spaß, mit dem Robert und mit den anderen. Wie heißt denn der?
Was, da gibt's Interviews? Wo gibt's die?
Ja, auf dem YouTube-Kanal von RetroRGB. Ich poste es mal in den Chat.
Ja, genau, RetroRGB, den kenne ich auch, den Kanal, ja. Da bin ich auch, ich habe jetzt vergessen, wie sein Nickname heißt. Ich bin ja auch auf Post von ihm, da bin ich halt auf den Kanal aufmerksam. Und zum OSSC kann ich selber nicht viel sagen, weil ich selber keinen besitze, aber ich bin kurz davor, mir dieses Jahr noch einen zuzulegen, weil das halt so ein Open-Source-Gerät ist, was halt eben ähnlich wie der RetroTINK halt eben auch alle möglichen alten Signale verwursten kann. Und der Greco, der Stefan, der hat so ein Teil und betreibt da seine Dreamcast an und ist hellauf begeistert. Deswegen habe ich gesagt, ja, okay, wenn du sagst, dass du kommst damit klar, das Ding ist cool, dann will ich es auf jeden Fall auch haben. Schauen wir mal.
Ja, da kannst du dich aber auch schon auf Menügewurschtel einstellen, oder vielleicht findest du online irgendwie so eine Art Config-File, wo alles schon vorkonfiguriert ist, weil ich habe das auch in Videos gesehen, dass man wirklich für jede Konsole einzeln da so optimale Einstellungen finden muss für Phase und irgendwas hin und her, dass das Bild halt nicht verzerrt ist oder irgendwie falsch aussieht.
Ja, mal gucken, ich brauche das Ding ja nicht zum Spielen. Das ist für mich eher so ein Adapter, wenn ich da mal ein altes Gerät mal wieder hier auch auf die Werkbank kriege, dass ich dann am modernen Monitor überhaupt ein Bild kriege, weil ich bin mittlerweile auch dazu übergegangen, dass ich die alten Röhren, also die Commodore-Röhren, dass ich die jetzt auch alle aus dem Keller verbannt habe und nur noch einer ist es nur noch, ein Multisync-Monitor, den ich halt für meine Archimedes-Rechner brauche. Der darf momentan noch hier bleiben und die anderen Sachen und den Bang & Olufsen-Fernseher, den ich von meinem Kumpel noch kriege, der kommt dann hier auch noch wieder rein, aber die anderen Röhren habe ich jetzt alle rausgeschmissen und da will ich mal gucken, dass ich mit dem OSSC dann auch solche Sachen wie Atari VCS und so weiter am TFT betreiben kann. Aber eher so aus Bastelgründen, jetzt nicht unbedingt, um damit zu spielen.
Ja, also das kann auch gut sein, dass da das OSSC dann auch wiederum besser ist bei so manchen Konsolen, weil ich glaube, dieses RetroTINK, das wird eher so mit den Standardkonsolen, so Super Nintendo und Nintendo und so getestet immer. Zum Beispiel so alte Computer testet der Kerl, glaube ich, gar nicht, der das herstellt.
Oliver benutzt das für sein C64.
Ja, stimmt. Damit läuft es gut, weil es halt S-Video hat. Das stimmt, ja. Aber manche alte Computer, die geben so hohe Spannungen aus beim Sync-Signal und damit hat wohl RetroTINK tatsächlich irgendwie Probleme, wenn man so RGB-SCART-Kabel benutzt, wenn da das falsche Sync-Signal kommt. Aber ich hatte damit jetzt noch keine Probleme. Ich benutze aber auch nur so Konsolen. Also Computer schließe ich da gar nicht an. Aber irgendwas wollte ich eben noch sagen dazu, weil, ach ja, ich habe jetzt Castlevania Symphony of the Night damit mal gespielt mit dem RetroTINK 5X und das PlayStation 1-Bild, das sieht über RGB-SCART-Kabel so unglaublich scharf aus auf dem LG HDMI-Monitor und so schön, das ist wirklich, das merkt man gar nicht, dass das analog ist, das sieht einfach wie perfektes digitales Signal aus, als würde das von der PlayStation direkt auf HDMI schon ausgegeben, total absolut unglaublich, ich bin völlig begeistert. Es gibt auch so kein Gekrissel in den Farben oder keine irgendwie so kleine so Artefakte oder so. Es ist einfach perfekt scharfe Pixel, so wie man es halt kennt vom Mister oder so. Unglaublich. Aber es kostet halt auch irgendwie $350, habe ich, glaube ich, bezahlt für mein RetroTINK.
Ich glaube, für uns ist der günstiger, weil das kommt aus Irland, glaube ich, das Ding, ne?
Dann müsste natürlich, glaube ich, die Steuer wegfallen. Beziehungsweise der Zoll fällt weg.
Ich dachte mal, das kommt aus Amerika oder kommt das aus England? Nee, stimmt, 300 hat es gekostet. Oder ich habe mir noch was zusätzlich dazu mitbestellt, ich weiß es nicht mehr. Jetzt offiziell kostet es gerade 300 jetzt im RetroTINK-Shop.
Ja, also relativ teuer eigentlich, weil der OSSC ist ja, glaube ich, kostet sogar knapp weniger, oder?
Viel billiger, glaube ich.
100 Euro kostet er ungefähr.
Der ist viel billiger. Okay. Den gibt es sogar bei Amazon, glaube ich, den OSSC.
Den kannst du, Amazon, Alibaba, hätte ich jetzt fast gesagt.
AliExpress.
Genau, AliExpress, ja. Das kriegst du halt eben, auch eBay und so weiter. Da muss man sich vorher nochmal so ein bisschen reinlesen. Dass man auch das richtige Gerät kauft, weil da gibt es halt eben auch ein paar Unterschiede, aber jetzt keine so gravierenden. Naja, und dann ist es halt eben dann Konfigurationsorgie, ne? Aber das soll eigentlich recht gut laufen. Also, wie gesagt, Stefan ist ja auch begeistert.
Euch hat der heutige Stammtisch gefallen? Dann hören wir uns doch sicher auch nächste Woche wieder. Ihr habt nur eine Stunde hören können? Dann unterstützt uns bei Patreon unter www.patreon.com/retrocomport oder Steady und ihr erhaltet Zugriff auf die kompletten Folgen. Ihr konntet die gesamte Folge hören, als seid ihr bereits Unterstützer und hilft Projekte wie dieses langfristig zu sichern. Falls ihr selbst mal am Stammtisch teilnehmen wollt, ist dies ganz einfach. Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.retrocomport.de. Erreichen kann man uns unter mail@retrocomport.de. Bis nächste Woche!